Ich habe einen Gast heute ins Studio überreden können, den Olaf Kistenmacher, mir bekannt aus vielen Artikeln, aus Audiovorträgen, die ich gern gehört habe. Zum Imperialismus gab es mal einen, ja, an den kann ich mich erinnern.
Ich habe in der Jungle World mal ein Dossier geschrieben über Rosa Luxemburg und habe dabei das hier, was ich heute Abend vorgetragen habe, schon mal in Ansätzen ausformuliert. Und ich habe kürzlich in der Konkret nochmal einen Text geschrieben über Rosa Luxemburgs Kritik der russischen Revolution und bin in dem Zusammenhang auch nochmal auf ihre Kritik des Imperialismus und ihre ganz andere Position gegenüber der marxistisch-leninistischen eingegangen.
Ja, das war ja heute so ein bisschen der rote Faden in deinem Vortrag. Ist natürlich dumm, eine Nachbesprechung, da kann ich nicht so viele Fragen stellen. Ich weiß ja dann schon alles. Aber auch diese Dichotomie von Luxemburg und Lenin, die viel beschworen wird, die antinationale Kritik von Luxemburg und dann doch das Setzen auf den pragmatischen Nationalismus oder wie auch immer man das nennen will, von Lenin. Aber ich würde dich mal was anderes fragen. Du bist doch aus Hamburg und
Ja.
mitten in der linken Welt drinnen.
Ja.
Wie ist das heute unter jungen Leuten, die jetzt ja sich irgendwie politisieren? Was spielt da die nationale Frage eine Rolle? Ich höre das nur immer auf Facebook-Posts, die dort rumgereicht werden, dass sich dort Anti-Imp-Gruppen und Anti-D-Gruppen teilweise auch schon handgreiflich bekämpfen, mit unterschiedlichen Präferenzen. Spielt die nationale Frage oder das Bekenntnis zu irgendeiner Art von Staat, Nation eine Rolle in den heutigen Debatten, mal weg von Luxemburg und Lenin?
Ja, es spielt eine immense Rolle. Also zum einen haben in Hamburg, wie ich das auch von anderen Städten höre, haben klassisch antiimperialistische Gruppen haben Zulauf, auch gerade bei Jüngeren. Lenin ist wieder in, würde ich sagen. Das ist eine Entwicklung, die wir in Hamburg jedenfalls seit 15 Jahren beobachten. Ich denke, das hat erstmal damit zu tun, dass Lenins Theorie erscheint als ein Rüstzeug, um relativ schnell mit wenigen Worten globale Zusammenhänge auf den Begriff zu bringen. Und das macht ihn attraktiv. Und die Globalisierung ist ja heute nicht mehr zu übersehen. Das war vielleicht vor 100 Jahren noch anders, aber heute kann man es nicht mehr übersehen, dass wir alle in einem internationalen wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. Dann natürlich spielt es eine immense Rolle. Also die Gewalttätigkeiten, die sich vor allen Dingen von Anti-Imp-Linken gegen Anti-Deutsche gerichtet haben, die sind heute nicht mehr so krass wie vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren war das viel gewalttätiger in Hamburg. Aber die Lager existieren nach wie vor. Man geht sich halt aus dem Weg. Teilweise haben auch Auseinandersetzungen und auch der polizeiliche Repressionsapparat dafür gesorgt, dass sich einige Leute am Riemen reißen und eben nicht mehr mit Fäusten und anderen Sachen aufeinander losgehen. Nichtsdestotrotz, es gibt sogar Veränderungen, würde ich sagen, in den letzten Jahren. Also natürlich spielt das Bekenntnis zu einem souveränen Staat Palästina immer noch eine große Rolle innerhalb von einer linken Identifikation und ist nicht ausgestanden. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, es gibt ein Problem mit Antisemitismus und wir müssen von den Antideutschen lernen, aber wir müssen natürlich auch den palästinensischen Freiheitskampf unterstützen, was auch immer das dann heißt. Denn mit der Hamas, wollen ja viele Leute erstmal nichts zu tun haben. Also da tauchen wieder die gleichen Probleme auf. Sie werden nun nicht mehr mit dem Begriff nationale Befreiung belegt, aber die Grundprobleme sind die gleichen. Und wo ich eine Veränderung gesehen habe, wo sich plötzlich Gruppen wieder verbündet haben, die mal auseinandergebrochen sind, ist in der ganzen Frage des kurdischen Widerstands gegen den Islamischen Staat, gegen den türkischen Staat, in dieser ganzen Gemengelage im syrischen Bürgerkrieg, in diesem furchtbaren Gemetzel, wo es natürlich erstmal um die Frage von Selbstverteidigung ging, das nackte Überleben zu sichern. Und das ist auch keine Situation, in der man sich als Außenstehender gut in der Lage fühlt, jetzt eine ausgefeilte Kritik am Nationalismus zu formulieren. Nichtsdestotrotz tauchte in dieser Situation wieder die Frage eines kurdischen Staates auf und die Frage, ob ein kurdischer Staat nicht ein ganz anderer Staat sein könnte, was ich nicht gleich als Idee vom Tisch wischen möchte. Aber damit will ich erstmal nur sagen, nein, diese Fragen sind überhaupt nicht weg. Und sie haben tatsächlich im Rahmen von Rojava dafür gesorgt, dass Leute, die sich vielleicht 2-3 Jahre vorher als antideutsch, antinational bezeichnet hätten, mit Leuten, die sich ein paar Jahre vorher oder immer noch als antiimperialistisch bezeichnet hätten, wieder zusammengearbeitet haben. Also insofern würde ich sagen, die Fragen sind ja nicht aus der Welt, sondern die Fragen werden teilweise neu verhandelt und teilweise gibt es die alte Blockbildung wie vor 15 Jahren.
Ich hatte mir das immer so vorgestellt, weil ich kenne wenig Leute aus den wirklich konsequent so herangehenden Szenen. Also das nationale Moment sehe ich eigentlich nur in meinem Umfeld bei Leuten, die sich positiv auf China beziehen, die sich positiv auf Kuba beziehen und in eigenartiger Weise sogar auf Russland, aus der DDR-Geschichte her. Und diese Unterstützung von Befreiungsbewegungen habe ich mir immer so zurechtgelegt, also dass den Leuten da eine Figur im Kopf schwebt, die ich immer gerne umschrieben habe mit dem Subversionsfetisch. Also dass man überall, wo man irgendeine Form von Widerstand sieht, egal in welche Richtung, Hauptsache irgendwie gegen das Großkapital, gegen die Weltherrschaft der USA, der NATO oder wie auch immer, dass man jede Art von Aufständigkeit hofiert, unterstützt oder sich irgendwie meint, solidarisch zeigen zu müssen. Und dass es daher kommt, dass man da eben auch auf Staaten setzt, ohne dass man vielleicht das wirklich als Bild im Kopf hat, dass man eigentlich ja doch einen Staat fordert oder eine Gruppe, die sich schon national oder völkisch definiert, als irgendwie das Subjekt ausfindig macht, was dort irgendwo in der Welt vielleicht auch irgendwas reißen könnte oder wenigstens aufreißen könnte.
Subversionsfetisch ist ein interessanter Begriff, also weil du den Begriff Fetisch da reinbringst, der ja in der Marxischen Tradition, in der ich mich jedenfalls verorten würde, heißt.
Ja, da ist was ganz anderes natürlich.
Nein, ich will gerade sagen, das lässt sich fruchtbar machen, man muss nur den Gegenbegriff auch noch dazu bringen. Also Fetisch in dem Sinne, in dem du das, glaube ich, eben meintest, eine Faszination für etwas, eine unreflektierte Faszination. Aber da steckt ja auch der marxische Begriff des Fetisch, nämlich etwas enthistorisieren und vergegenständlichen und verdinglichen. Oder auch in der Tradition, in der ich stehe, eine Personifizierung von etwas. Und das ist, ich würde sagen, der Gegenbegriff dazu ist eben ein Fetisch, eine Personifizierung des Imperialismus. Nämlich die Vorstellung, gegen die ich heute Abend angeredet habe, eine Vorstellung, der Imperialismus ist das Werk von einzelnen Staaten. Da sind in der antiimperialistischen Tradition eben die USA als die mächtigste Nation, die sind dann eben die Ursache des Imperialismus und wir alle, die die USA bekämpfen, sind eigentlich auf der richtigen Seite. Manche mit vielleicht nicht so guten Mitteln, aber im Grunde genommen sind sie auf der richtigen Seite. Und das wird ergänzt in diesem klassischen antiimperialistischen Weltbild mit dem zweiten imperialistischen Staat, nämlich Israel. Und alle, die diese beiden bekämpfen, gehören letztlich auf die richtige Seite oder sind auf jeden Fall zu unterstützen, weil man den gleichen Gegner hat. Und insofern würde ich sagen, ja, dieser Subversionsfetisch, der überall nach dem Widerstand sucht, korrespondiert mit dieser Vorstellung von Imperialismus. Und das ist ja das, wogegen ich heute Abend die ganze Zeit angeredet habe oder versucht habe, eine Position von Rosa Luxemburg stark zu machen, die sagt, nein, Imperialismus ist eben nicht das Werk irgendeines Staates, sondern es ist ein bestimmtes Bewegungsgesetz innerhalb der kapitalistischen Weltentwicklung und deswegen sind alle Staaten, die kapitalistisch sind, notwendigerweise auch imperialistisch, soweit sie damit kommen. Manche unterliegen eben auch in diesem Kampf gegen die stärkeren Staaten, aber kein Staat kann sich da ausnehmen.
Du kommst ja aus der Bundesrepublik West. Ich komme aus dem anderen Teil des Landes und ich habe hier mal diese Argumentation so wahrgenommen, dass man das sehr pragmatisch gesehen hat, dass die NATO-Staaten natürlich gegen alles, was die Warschauer Vertragsstaaten unternommen haben, aber auch eben China, mit allen Mitteln vorgegangen sind, mit Geheimdiensten, mit Krieg, mit Putsch, mit überall. Und das, also habe ich das so wahrgenommen, dass man alles, was die internationale Hörigkeit oder Gefolgschaft zu diesem NATO-Block schwächt, gut für uns ist. So, also dass man sich mit allen möglichen Leuten einlässt, wenn die auch nur den Hauch behaupten, irgendwie was mit Marxismus machen zu wollen oder irgendwie. Also es gab ja die Kategorie junge Nationalstaaten. Und es wurde im Konzept des DHM als so ein Schritt empfunden, dass man überhaupt erstmal nationales Selbstbewusstsein, das bürgerliche Subjekt entwickeln und überhaupt mal politisch denken lernen, eine politische Klasse muss entstehen, dann vielleicht auch eine Arbeiterklasse und dann erst kann man den nächsten Schritt machen, dass man diese bürgerlichen Schritte als sinnvoll erachtet hat, auf dem richtigen Weg zu sein, nur eben die müssen sich unabhängig entwickeln und ein nationales Entwicklungsprogramm gar nicht im Sinne von Nationalismus, sondern von unabhängig vom Kalkül, das in der globalen Wirtschaft ihnen sonst aufgedrückt wird, wenn sie das nicht machen. Wenn also Staaten sich zum Beispiel wie Libyen nicht dazu entschließen, Ölförderung zu verstaatlichen und Infrastruktur aufzubauen im Land, also sonst bleiben die immer ganz, ganz, ganz unten. Also wenn man dieses nationale Selbstbewusstsein auch einer bürgerlichen oder irgendwie ja so links- oder humanistischen Regierung, die sagen, nein, wir wollen das für uns haben, unsere Rohstoffe. Also diese Argumentation steckt da mit drin. Deswegen war das aus meiner DDR-Perspektive immer irgendwie plausibel, so ein bisschen pragmatisch natürlich nur gesehen. Gab es das im Westen auch so, diesen Gedankengang?
Ich weiß nicht ganz, ob ich das verstanden habe. Also dieses Entwicklungsmodell, eigentlich müsste die Gesellschaft erst die bürgerliche Gesellschaft zur vollen Entfaltung bringen und dann erst könnte die Revolution passieren. Dass man deswegen auch die bürgerliche Entwicklung mitfördern muss, was sich bei Marx findet, dieses Modell, das wird ja durch die russische Revolution in Frage gestellt, ob das wirklich die Vorbedingung ist. Weil entweder sagt man, dieses Entwicklungsgesetz muss gelten, sonst kann keine Revolution passieren. Dann ist die russische Revolution keine Revolution gewesen. Oder man sagt, es ist eine Revolution gewesen, aber dann heißt es, es braucht nicht immer dieses Entwicklungsmodell. Sondern man kann die Revolution einfach machen, wenn die Ausgebeuteten das für richtig halten. Oder wenn eine Kaderpartei das für richtig hält. Oder. Also das heißt, das kann als Begründung nicht gelten, sonst wäre die Oktoberrevolution keine richtige Revolution gewesen.
Na gut, das haben die sich ja selber auch so gedacht, dass man erst im Land, vielleicht nicht bürgerliche Verhältnisse, aber doch erstmal Industrialisierung schafft.
Genau, aber das war ja im Zarenreich Russland nicht der Fall und trotzdem ist die Revolution 1917 erfolgt. Also ich will damit nur sagen, man befindet sich immer in dem Widerspruch, entweder stimmt dieses Entwicklungsgesetz generell, dann war das keine Revolution, oder die Revolution hat gegolten, dann stimmt das Entwicklungsgesetz nicht. Und insofern kann man nicht danach sagen, wir müssen ja mal ein Auge zudrücken und wir müssen erstmal die bürgerlichen Bewegungen stärken, denn das ist die Vorbedingung für die Revolution. Wenn man an der einzigen Revolution, die es gegeben hat, deutlich gemacht hat, es braucht diese Entwicklung gar nicht.
Gut, also ich will jetzt gar nicht den DHM verteidigen, sondern nur sagen, also dass aufgrund dieser Perspektive, die uns vermittelt wurde, uns das plausibel schien. Und nun war man aber im Westen also nicht unbedingt ein Freund der Sowjetunion und hat das dadurch für angemessen empfunden, dass man also sich im Gleichgewicht für diese Seite irgendwie stark macht. Würde mich interessieren, wie dort die Argumentationen gelaufen sind unter den Leuten. Wie hat man das empfunden, dass man dort ja auch nationale Dinge unterstützt hat? Das gab es ja auch.
Da ich aus dem Westen komme, stelle ich mir vielleicht manche dieser Fragen nicht, die du dir stellst. Ja, einerseits konnte man über die Westlinke, könnte man sowas sagen wie eine große Faszination für Russland existierte dann nicht. Bin ich mir noch nicht mal sicher, aber nehmen wir mal an, das wäre so. Es hat keine große offene Begeisterung gegeben. Dann war aber trotzdem dieses Grundmodell, was Russland in den 20er Jahren ausgezeichnet hat. Also man sorgt in einem bestimmten nationalen Rahmen für eine vermeintlich gesellschaftliche Transformation und bewahrt die in diesem nationalen Rahmen. Dieses Bild von gesellschaftlicher Veränderung, also was ich damit sagen will, ist, der Bruch mit dem Konzept der Weltrevolution, das ist ja die Position von Rosa Luxemburg. Weltrevolution oder gar nichts. Und auch eine Position, die zumindest der Forderung nach die Mehrheitsposition gewesen ist bis zum Ersten Weltkrieg ungefähr. und auch vielleicht noch die ersten Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Also das Gegenmodell ist, nein, so lange können wir nicht warten oder das ist illusorisch, sondern wir suchen jetzt nach nationalen Entitäten, nach nationalen Einheiten, wo wir schon mal eine neue Gesellschaftsordnung schaffen können. Und dann wird die eben in Kuba geschaffen, dann werden die Basken entdeckt, dann wird Irland oder Nordirland genommen und so weiter. Oder eben, dann gibt es eine Faszination für Palästina, dann ist es Kurdistan und so weiter. Also immer wieder die Vorstellung, in einem bestimmten kleinen Gebiet kann man sich irgendwie abkapseln und kann man eine neue Gesellschaft schaffen. Und man kann ja in bestimmten, also das ist so ein bisschen vielleicht die Vorstellung auch, ja, wir besetzen ein Haus, eine Fabrik und ändern da alles und machen dann unsere Fabrik, unser Haus. Das scheint ja erstmal auch zu gehen und man kann es ja auch versuchen. Es spricht ja nichts dagegen, es zu versuchen. Trotzdem muss man ja gleichzeitig versuchen, auch aus der Geschichte und aus anderen gescheiterten Projekten zu lernen. Und das ist eben das, wozu ich heute Abend versucht habe, einen kleinen Beitrag zu leisten.
Okay, also ich muss zugeben, dass meine Frage ein bisschen scheinerlich war. Also es war schon eine Unterstellung drin, nämlich die, also dass im Gegensatz zum besetzten Haus das Baskenland oder Nordirland doch eher eine Projektion sind. Hm. Also das Schöne, wie so ein Märchen irgendwo hindichten, und das kann man ja mit einer Demo unterstützen und mit Flugis und so. Aber eigentlich macht man es nicht wirklich im Unterschied zu dem, was hier im Osten war, dass man dann wirklich auch, na, teilweise auch gebankt hat. Wie weit gehen die da drüben? Und was machen sie, was nicht? Und von wo könnte da vielleicht auch wieder ein Krieg ausbrechen? In welcher Gegend der Welt? Und man hat sich da schon als ein Projekt empfunden, also alle, die da halbwegs auf der linken Seite standen, und dann auch die Pragmatik mitgedacht, so ein bisschen. Und im Kopf auch von der Propaganda getrennt. Und dann schon gesagt, naja, das erzählen die uns so, aber eigentlich haben die jetzt geostrategische Angst, dass dies und jenes und Chile und Bangladesch, und gab es ja dann wirklich alles. Und ja, das war dann vielleicht ein bisschen so ein Vorurteil gegen den jugendlichen Westling, der vielleicht doch eher zum Träumen neigt und sich dort Bilder zu machen, die man in die Welt reindeutet. Und wobei vielleicht auch der Anti-Amerikanismus im Westen eine andere Form hatte als hier, weil hier wurde der immer ziemlich getrennt, auch von, gab ja auch so Kultfiguren wie Angela Davis und sowas und die amerikanischen Arbeiter und die Schwarzen und überhaupt, das war noch alles verbündet und dann die Herrscherklicke dort oben, die Finanzkapitalisten oder wie auch immer. Also eigentlich, nein, eigentlich hat man immer geredet vom MIK, im militärisch-industriellen Komplex und also dieses Muster herrscht davor. Da hatte ich immer den Eindruck, was ich so im Westfernsehen gesehen habe, dass ich habe ja nur das Angebot gesehen, was man mir präsentiert hat, dass es da einen Anti-Amerikanismus gab, der war anders gestrickt. Hatte ich immer das Gefühl, dass der wirklich die USA mehr personifiziert hat als Ganzes, auch die amerikanische Kultur und so damit in eins gesetzt hat.
Naja, das mit der Kultur, das, also ich meine, wir sprechen, glaube ich, auch von ein bisschen unterschiedlichen Zeiten. Ja. Also ich bin in den 80er Jahren im Westen groß geworden. Du sprichst, glaube ich, noch von 10 Jahren zuvor.
Auch,
ja. So 60er, 70er. Aber natürlich war der Einfluss der USA kulturell auf Westdeutschland so deutlich sichtbar, also in Mode, Musik und so weiter. Und das konnte man natürlich auch in der Agitation im Alltag Leuten sofort klar machen. Also willst du immer diese Hollywood-Filme gucken und willst du nicht mal was anderes sehen oder willst du gerade diese Kleidung tragen? Gleichzeitig aber auch eine Faszination. Natürlich will ich eine Jeans tragen, ich will auch eine gute Jeans tragen und so. Also da würde ich sagen, kulturell. Das andere ist, weil du sagst, ja, das sind so Bilder und das hat mit der Realität nicht so viel zu tun. Ich glaube, dass, jetzt werde ich auch ein bisschen ungerecht, weil ich sehr viel über einen Kamm schere. Aber es, diese Vorstellung, wir kämpfen gemeinsam mit so vielen unterdrückten Nationen und Völkern gegen den Imperialismus, hat sich ja auch selber angefühlt, und das macht es auch so verhängnisvoll, aber auch so stark, das ist eigentlich die beste Form des Internationalismus. Also wir sind hier, wir sind unzufrieden mit der Gesellschaftsordnung und ganz weit weg, tausende von Kilometern, sind Leute auch unzufrieden mit der Gesellschaftsordnung und wir wollen letztlich das Gleiche. das ist, glaube ich, die große Faszination, die immer wieder von diesen Theorien ausgeht. Das ist etwas, das würde ich sagen, das findet sich eben auch bei Lenin. Es gibt ein großes Bündnis zwischen den kommunistischen Bewegungen in den Metropolen und dem Widerstand, egal wie er beschaffen ist, in der Peripherie. Und da gibt es eine Einheit im Ziel oder zumindest in dem, was man überwinden will, gibt es eine Einheit. Und das fühlt sich erstmal toll an. Das fühlt sich auch internationalistisch an und gerade nicht nationalistisch, sondern ganz im Gegenteil. Man hat ja das Gefühl, man ist mit allen auf der Welt verbunden und es gibt diese nationalen Grenzen eigentlich gar nicht, sondern man hat ein großes gemeinsames Ziel. Und das hat, und jetzt werde ich ein bisschen ungerecht, zum Teil jedenfalls, das hat auch zur Folge, dass man sich eigentlich gar nicht so genau angucken möchte, was denn die jeweiligen Bewegungen auf der Welt wollen und ob man wirklich das Gleiche möchte. Heute Abend habe ich das am Beispiel von sogenannten Linken deutlich gemacht, die sich mit der Hamas solidarisieren, also mit der man wenig gemeinsame Ziele hat, eigentlich als linke Bewegung. Und trotzdem fühlt es sich aber so an, wie, ja, also die sind auch gegen den Imperialismus und die sind auch gegen den Staat, nämlich gegen den jüdischen Staat und wir sind auch gegen den Imperialismus und wir sind auch gegen den Staat und so kommt das alles zusammen. Das Zweite daran ist, es ist wirklich ein starkes Gefühl, die letzte große Bewegung, die scheinbar aus der Linken kam und auf eine ganz erfrischende Weise Leute mobilisiert hat, war die sogenannte Occupy-Bewegung. Und die hat ja mit diesem Slogan, wir sind die 99%, so viele angesprochen. Da ist wieder die gleiche Hoffnung drin. Die Mehrheit haben wir im Grunde genommen schon. Wir sind die große Masse derjenigen, die ungerecht behandelt werden, die ausgebeutet werden, denen es dreckig geht, die nichts davon haben, was sie tun. Und mit den Rest kann man sich dazu denken, es gibt das 1%, die machen die großen Gewinne, die profitieren, die beherrschen uns aber auch, denn sie nehmen uns ja genau das weg, was wir eigentlich schon längst haben oder was uns zusteht. Also wieder das gleiche Bild, wobei ich bezweifeln würde, dass sich in der Occupy-Bewegung viele Leute mit der antiimperialistischen Tradition beschäftigt haben oder mit Lenin beschäftigt haben. Aber dieses ganz einfache Bild, hier gibt es die große Masse und die wollen eigentlich alle das Gleiche. Und auch da gibt es wieder, das habe ich schon bei vielen Vorträgen betont, wenn man in die Realität guckt und man organisiert sich im Betriebsrat, wie schnell kriegt man da Streitereien? Wollen wir nächste Woche streiken? Wie lange wollen wir streiken? Welche Lohnerhöhung wollen wir durchsetzen? Also da kriegt man schon in kleinsten Betrieben unglaublich lange Streits. Aber die Hoffnung, man hätte 99% der Weltbevölkerung hinter sich, oh wow, wenn das wirklich so wäre. Das ist, glaube ich, das, was das so stark und so faszinierend macht.
Okay, also die großen motivierenden Gefühle vertragen sich nicht gut mit den Mühen der Ebene und mit der Praxis, nicht mal einen Streik zu organisieren.
Ja, und man gleichzeitig sieht man natürlich aus dem Jahr 2018, wenn man jetzt sich das zurückblickend anguckt, in den 60er Jahren, 68, es fühlte sich an, als wären da viele Leute der gleichen Meinung. Also es kamen viel mehr Leute zusammen. Das kommt am heutigen teilweise wie eine Illusion vor, weil es dann doch nicht so viele Leute gewesen sind. Aber ich meine, gleichzeitig, wenn man auf einer Demo läuft, wo in Potsdam 4000 Menschen zusammenkommen, ist man begeistert. Man denkt, oh, wie viele Leute haben wir in Potsdam organisiert? Und in Hamburg ist man begeistert, wenn es 20.000 sind. Und man sagt, oh, wow, bei einer Einwohnerzahl von über 1 Million ist man dann bei 20.000 Menschen ganz begeistert und sagt, oh, was haben wir erreicht? Oder letztes Jahr bei den Anti-G20-Protesten war die Rede von 100.000 Menschen, dann ist man begeistert. Aber 100.000 Menschen ist nicht die gesamte Einwohnerzahl von Hamburg und es sind auch nicht 99% von Hamburg, sondern es ist ein viel kleinerer Teil. Und ich kann mir deswegen vorstellen, dass 1968, 69 trotzdem die Stimmung war, oh, wir kriegen wirklich viele Leute zusammen. Und die Leute, die aus Indien, aus Algerien kommen zu Konferenzen in Frankreich, in Deutschland, sprechen auch dann noch im Namen von vielen anderen. Und das fühlt sich natürlich so an wie, oh, da kommen sehr viele verschiedene zusammen, die gemeinsame Interessen verfolgen. Wundervoll. Also wir sind kurz davor, hier die Welt ganz zu verändern.
Gut, nun ist das natürlich jetzt eine Frage der Pragmatik. Wie will man Leute erreichen? Sicherlich nicht, indem man mit einem Lesekreis theoretisiert, sondern man möchte sich schon irgendwo da hineinbegeben, wo die Massen oder ja zumindest die linken Massen, also die Submasse, unterwegs ist. Und wie stellt sich denn die Frage, kann man denen das beibringen, dass ihre Emphase auf der das Ganze trägt, die Leute motiviert, die auch junge Leute anzieht und politisiert und sowas. Wie kann man damit ein bisschen Klarheit helfen? Und da habe ich mich jetzt erinnert an den Rätekommunisten, den du vorhin zitiert hast, der schon auf den Unterschied aufmerksam gemacht hat zwischen Internationalismus und Antinationalismus. Dass man vielleicht damit mit so einem einfachen Wort oder dieser einfachen Gegenüberstellung, ohne groß Bücher zu empfehlen und Theorie zu betreiben, einfach mal so einen kleinen Hinweis geben kann: Leute, guckt mal genauer hin, woran ihr eure Emotionen, die man ja braucht, um in der Welt noch zu überleben geistig. Und würdest du das als ein vielleicht eher so eine Art Schlusswort gelten lassen, oder?
Von mir aus gerne, aber ich habe heute, du bist nicht der Erste, sondern du bist schon der Zweite, der sagt, ah, wir müssten hier eine antinationale breite Bewegung schaffen. Den Versuch gab es vor nicht ganz 20 Jahren, mehr als 20 Jahren, also in Gefolge von 1989. Es gab diese vergleichsweise großen Demonstrationen Nie wieder Deutschland. Es gab Linke, die sich antinational genannt haben. Davon sind heute, würde ich sagen, nur noch Reste vorhanden. Also mit dem Slogan, den ich hier heute Abend von Franz Pfemfert aus dem Jahr 1913 hervorgeholt habe, mit diesem Slogan eine breite Bewegung hinzukriegen, also an mir soll es nicht scheitern, aber ich glaube, so viele wird es da nicht sein, wird es da nicht geben im Moment. Das ist ein weiter Weg. Denn um das vielleicht gleich wieder zu bremsen, wenn man sich, und das muss man im Moment, wenn man sich von der Idee einer Weltrevolution verabschiedet, also einfach nur aus der Erkenntnis, es ist gerade nicht die Zeit, dann ist es doch wieder verlockend, wenn man soziale Forderungen stellt an den Staat. Und das ist ja schon fast das Radikalste, was es im Moment gibt. Und das ist das, worauf eine Partei wie die Linke im Moment rekurriert.
Oder an die G20 Forderungen stellt.
Genau, genau, wenn man das macht, dann ist man wieder in dem nationalen Rahmen und man fördert den Nationalstaat gegen die Wirtschaftsordnung, gegen eine globale Wirtschaftsordnung. Und man macht den Staat stark gegen Kapitalismus, Ausbeutung und so weiter, indem man soziale Forderungen an den Staat richtet und sagt, du musst das aber umsetzen. Und dann ist man wieder in dem Nationalstaat. Und insofern ist das eben mehr als eine pragmatische Anerkennung, dass es eben diesen Staat gibt, sondern es gibt da einen gewissen Staatsfetisch innerhalb der Linken, und der ist auch nicht nur, insofern ist auch da das Wort Fetisch im marxischen Sinne angebracht, es ist eben nicht nur ein falsches Denken, sondern ein notwendig falsches Denken, weil es gar keine andere Instanz derzeit gibt, an die man sich richten kann, um Forderungen zu stellen. Und das ist genau das Gefängnis, in dem wir uns befinden. Und insofern braucht es nicht nur neue Ideen, sondern es braucht neue Ideen und eine neue Praxis. Ist das auch ein schönes Schlusswort?
Ich weiß nicht. Also jetzt, wenn du noch 5 Minuten Zeit hast, würde ich noch einen Satz nachhaken. Ja. Vorhin gab es ja auch, also hatte ich eingeworfen, diese Differenz zwischen der Pragmatik, die man irgendwie anerkennen muss, und dann der Propaganda, die man zweckdienlicherweise betreiben zu müssen glaubt, und die man vielleicht auch selber so denkt, in dieser Bewegtheit und auch in dieser politischen Forderung, auch was die Linke betreibt, ist es schon ein Unterschied, ob man sich, wäre eine grundsätzliche Frage, ob man denn in so einem Betrieb wie einer politischen Partei oder in deren Umfeld sich gedanklich von dem, was man tut, frei halten kann und sagen, okay, wir machen das eine und wir denken aber anders, konsequent. Der Gedanke, dass man das also irgendwie hinkriegen muss, wenn überhaupt, wenn es gehen sollte, der scheint mir nicht präsent. Zumindest in so einem weiten Teil der linken Bewegung.
Da sind wir uns einig. Warum ich eben die Linke ins Spiel gebracht habe, liegt ja auch daran, dass die Linke ganz deutlich eine nationale Politik führt, zumindest durch ihre beiden prominentesten Vertreterinnen und Vertreter, nämlich Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine, für die das eben nicht eine pragmatische Notwendigkeit ist, dass man sich eben in einem bestimmten nationalen Rahmen organisiert, sondern die eine bestimmte Vorstellung von einer deutschen Bevölkerung schützen möchten vor einer Ausplünderung oder einer ungerechten Behandlung aufgrund von Migrationsbewegung. Und Insofern ist das in dieser Partei nicht vorhanden, auch wenn es da Gegenstimmen gibt. Aber solange die beiden so wirkmächtig sind in der Partei, kann man nicht sagen, die Linke wäre in irgendeiner Weise antinational. Das geht.
Ach komm, also jetzt personalisierst du aber.
Nein, ich wollte es, ja, ich personalisiere, weil ich das versuchen wollte, griffig an diesen beiden Personen festzumachen. Es ist natürlich viel weiter verbreitet in dieser Partei. Also, dass man bei der SPD nicht irgendwie einen antinationalen Gedanken finden kann, ist eh klar. Und über die anderen linken außerparlamentarischen Strömungen haben wir schon gesprochen. Also von daher.
Meine Frage ging eher dahin, ob es, also es gibt ja Leute, die sagen, es geht gar nicht. Dass man, wenn Partei, dann wird man da aufgefressen durch die Pragmatik und durch den Alltag und man fängt dann an zu denken automatisch. Aber ich meine, dass, also nicht nur ich, du bist ja auch das beste Beispiel dafür, dass man nicht automatisch denkt, sondern eigenständig denkt. Und man kann sich in jedem Bereich, in dem man auch praktisch tätig ist, auch in der Politik, mit den Gedanken davon fernhalten, von dem, was man tut und das affirmieren. Und insofern könnte man natürlich auch sagen, Wagenknechtler Funktieren, gutwillig, das wäre Populismus. Also man sagt den Leuten das, um Wählerstimmen zu bekommen, denkt aber was ganz anderes. Ja, theoretisch möglich zumindest.
Ja, aber das funktioniert ja nicht. Man kann ja nicht sagen, wie beim Kartenspiel, wo man sich in die Karten gucken lässt, ich kriege euch mit dem einen, aber ich habe eigentlich was anderes mit euch vor und das merkt ihr aber nicht. Und das merken die natürlich schon. Aber das stimmt auch nicht. Also es gibt meistens nicht diese Differenz zwischen dem, was die Leute tun und dem, was sie dann, dem, was sie sagen und dem, was sie danach tun. Und ich weiß gar nicht, ob ich persönlich ein Gegenbeispiel bin, denn ich bin nicht in einer dieser Parteien organisiert. Und ich weiß nicht, ob einem diese Mühle innerhalb der Parteiarbeit nicht genau vom Denken abhält, vom radikalen Denken. Ich will das niemandem absprechen, dass es bei einzelnen Personen möglich ist, aber es ist, also ich jedenfalls kann nicht beanspruchen, dass ich ein Gegenbeispiel wäre. Ich entziehe mich genau dem, mit genau dieser Begründung.
Gut, aber vielleicht im Sinne einer Arbeitsteilung? Lass die einen die Arbeit in den Gewerkschaften machen, die notwendig ist. Lass die anderen vielleicht auch gucken, dass die Gesetze nicht gar so eklig werden und aufpassen, dass man da was gegenhält. Und lass uns die anderen, also vor allem du und vielleicht ein bisschen auch ich, dort kritisch reinzuwirken in diese Welt und die Leute darauf aufmerksam zu machen, hey, komm.
Also ich habe genau aus dem Grund habe ich mich beschäftigt auch mit der Frage von Gewerkschaften und nationaler Frage. Und wenn man sich so aktuellere Debattenbeiträge dazu anguckt, dann kommen die auch nicht viel mehr als über diese Forderungen hinaus. Also natürlich gibt es auch eine internationale Verbindung zwischen den Gewerkschaften. Aber genau die Frage, wie kämpfen Gewerkschaften übernational, sagen wir mal nicht schon international, weil das wäre ja immer gleich ein Weltmaßstab, sondern erstmal nur übernational. Auch das ist ein großes Problem. Also das ist auch ein Problem gegenüber Unternehmen, die schon lange nicht mehr im nationalen Rahmen organisiert sind, dass es den Gewerkschaften nicht gelingt. Und das fängt an bei Sprachproblemen. Das fängt an bei Arbeitsrechtsproblemen, die wiederum nationale Sachen sind. Das geht weiter über bestimmte Gewerkschaftskulturen, Streikkulturen, die beispielsweise in Frankreich ganz anders aussehen als in Deutschland und so weiter. Also die ganzen Versuche, Gewerkschaftsarbeit über den nationalen Rahmen zu denken, sind nichts weiter als sehr hilflose Appelle, dass da ganz viel Arbeit noch geleistet werden muss, bevor man davon überhaupt sprechen kann.
Also um einen Slogan aus den 70ern aufzugreifen, Antinationale in die Gewerkschaften.
Ja, aber sich auch bewusst sein, dass man da auf einen enormen Widerstand stößt von den nationalen Gewerkschaftlern. Kürzlich war ich bei einer Tagung, wo es auch darum ging, um inwieweit die Gewerkschaften beispielsweise Antisemitismus bekämpfen. Und wenn dann ein Vertreter der Gewerkschaft sagt, also ehrlich gesagt, Leute, das erste Problem ist, dass wir Betriebsräte haben, die die AfD wählen und für die AfD in den Betrieben Werbung machen, dann wisst ihr ungefähr, wie weit wir davon entfernt sind, dass wir als Gewerkschaften gegen Antisemitismus kämpfen können. So, also auch da, heute Abend habe ich, glaube ich, mehrmals von Realitätssinn gesprochen, auch da zwingt einen der Realitätssinn, ganz andere Realitäten anzuerkennen.
Okay, es gibt viel zu tun, lassen wir es sein.
Ja, okay.
Wir haben die Aufgabe erkannt, wischen uns den Schweiß von der Stirn schon mal vorsorglich. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die halbe Stunde, die du mit mir hier geschwatzt hast. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielleicht gibt es heute noch ein paar Gespräche. Ich bin auch noch einen Moment da, mein Bierchen austrinken. Und vielleicht mal wieder in Potsdam zu einer Veranstaltung.
Ja, gerne. Gerne immer.
Gut.
Okay, vielen Dank. Ja.
Tschüss.